Herr, hilf uns, dass wir dein Wort verstehen und uns daran halten. Amen. Liebe Gemeinde, den für heute empfohlenen Predigttext kann man unter den Titel Weite Wege nach daheim stellen. Weite Wege nach daheim. Nicht wie am Freitag bei der Seniorenreise ins schöne Entlebuch und in die Kampli-Fabrik ins Emmental, wo wir richtig verwöhnt wurden und dann bequem im Car nach Saas nach Hause reisen durften, sondern wie ist es, wenn wir echte Sorgen im Leben haben und versuchen, Wege zu finden, die wir gehen können. Und wenn dabei nicht einmal sicher ist, ob es überhaupt solche Wege gibt. Unser Predigttext entstand in der Zeit einer großen Krise. Viele Juden waren 1000 Kilometer von Israel entfernt im babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor Christus. Vieles mussten sie innerlich verarbeiten. Vieles bewegte sie. Die Trauer um den von den Babyloniern zerstörten Tempel in Jerusalem. Aber auch die Trauer um die verlorene Heimat. Die Trauer um gestorbene und getötete Verwandte und Freunde. Und damit stellte sich die große Frage nach Gott. Wo war Gott in dieser Krise? Warum hat er offenbar nicht eingegriffen und dieses Leid zugelassen? Und dann die große Frage, wie es weitergeht. Wo sollen sie leben? Weiterhin in der Fremde? In Babylon im heutigen Irak? Dort, wo sie gar nicht hin wollten und sich nun notgedrungen einigermaßen eingelebt hatten? Sollen sie dort weiter leben und versuchen, mit ihren Familien eine neue Heimat zu finden und sich emporzuarbeiten? Oder sollen sie den langen und gefährlichen Weg durch die Wüste zurück nach Israel in ihre Heimat wagen und versuchen, das zerstörte Land dort wieder aufzubauen? Das sind große und schwere Fragen. Der Predigttext für heute ist ein Lied, das in dieser Situation Mut machen soll. Ich lese aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 49, die Verse 1 bis 6 in einer modernen Übersetzung. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln. Gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert. Versteckt in seiner Hand hat er mich bereit gehalten. Wie einen spitzen Pfeil hat er mich in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, du trägst den Namen Israel. Durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin. Ich aber sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht, mein Gott wird mich belohnen. Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen, mein Gott gab mir die Kraft dazu. Und jetzt sagt er, ja, du bist mein Knecht, du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker, bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Dieses Lied in der Bibel beim Propheten Jesaja ist geheimnisvoll. Ich denke, Sie haben es eben gespürt, was es genau bedeutet und auch wer es geschrieben hat, ist auch für die Wissenschaft heute noch nicht so klar. Es spricht von einem geheimnisvollen Gottesknecht, der von Gott in seinem Mutterleib berufen wurde. Das ganze zerstreute Volk Israel soll er wieder sammeln und die Überlebenden der Katastrophe zurück nach Israel führen. Manches ist bei diesem Text unsicher. Sicher ist, dass dieses Lied den Menschen in ihrer sehr schweren Situation Mut machen sollte. Und die Verheißung einer guten Zukunft geht dabei sogar weit über das Volk Israel hinaus. Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker, bis an das Ende der Erde reicht meine Rettung. Die ganze Welt wird mit dieser Heilszusage in den Blick genommen. Und das bei der aktuellen Krise, in der die Juden in Babylon nicht wussten, worauf sie in ihrem Leben bauen konnten und welche Entscheidung sie treffen sollten. Was kann uns heute helfen, wenn wir ein Problem haben und nach Lösungen suchen? Vielleicht haben auch wir manchmal das Gefühl, dass wir ganz weit entfernt sind von dem, wo wir hinwollen. Wir fühlen uns weit weg von dem, was wir uns wünschen. Vielleicht sind die Jugendlichen auf der Suche, welcher Beruf der richtige ist und ihnen Freude macht. Vielleicht haben wir eine Krankheit und wünschen uns, dass es endlich besser wird. Oder wir haben es mit anderen Menschen nicht so leicht und wünschen uns eine Veränderung. Der Weg zum Ziel scheint weit und wir haben vielleicht nicht mehr so viel Hoffnung. Und dann gibt es vielleicht auch Momente, in denen wir keine Ziele mehr haben, weil wir nicht mehr wissen, was wir wollen. Zeiten, in denen wir kaum noch trauern können, depressive Stimmungen und Verletzungen uns lähmen. So war es damals bei den Juden in der babylonischen Gefangenschaft, die weit weg von daheim waren. Bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst erinnerte ich mich an ein Buch auf meinem Nachttisch. Weite Wege nach daheim lautet der Titel. Ein Buch einer Autorin, die in unserem Nachbardorf Küblis geboren ist. In dem Buch erzählen Heim- und Verdingkinder von ihren Lebensgeschichten, von dem, was sie erlitten haben und was ihnen gut getan hat, damit zurechtzukommen. Als ich noch neu in der Schweiz in Trien war, da fragte ich die Konfirmanden, welche Themen sie spannend finden und was wir im Konfunterricht behandeln könnten. Und ein Mädchen sagte, wir könnten doch einmal etwas über Verdingkinder machen. Damals wusste ich gar nicht, was das war. Und später offenbarten sich mir in seelsorgerlichen Gesprächen einige Male Verdingkinder und erzählten ihre Lebensgeschichte. Von dem Leid, was sie erlitten hatten und wie sie damit umgegangen sind. Wie sie ihren Weg gefunden und gemacht haben. Und so wollte ich mich ein wenig über dieses Thema informieren und stieß so auf dieses Buch von Erika Brühlemann-Jäcklin. Weite Wege nach daheim. 7 Betroffene erzählen darin ihre Lebensgeschichte. Geschichten mit viel Leid und Ungerechtigkeit. Und gleichwohl haben alle diese sieben Menschen ihren Weg gemacht, ihre innere Heimat gefunden. Ich möchte mir mit dieser Predigt kein Urteil anmaßen, denn ich habe erst angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Verdingkinder und Heimkinder gab es in vielen Ländern und auch in Süddeutschland gab es Verdingkinder. Die Lebensgeschichten haben mich berührt. Einer, der in diesem Buch seine Geschichte erzählt, ist nur 5 Jahre älter als ich selber. Also ist manches noch gar nicht so lange her. Erzählen möchte ich aber eine andere Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte von Vreni. Sie wird in diesem Buch mit vollem Namen genannt und so nenne ich sie mit ihrem echten Vornamen, Vreni. Sie ist 1934 geboren und damit auch nur etwas älter als meine eigene Mutter, die bereits gestorben ist. Vreni wächst in einem Emmentaler Haus im Bernbiet auf. An ihre Kindheit hat Vreni zunächst gute Erinnerungen. Ihre Mutter bemüht sich, doch der Vater ist Alkoholiker und auch aggressiv. Es geschehen Veränderungen, die Mutter ist plötzlich alleine und auch sind die Geschwister nach einem Umzug nicht mehr da. Doch die Großmutter gibt Geborgenheit. Einmal fährt Vreni mit ihrer Mutter zur Gotte und dann wird sie dort einfach von ihrer Mutter zurückgelassen. Sie ist alleine. Aber bei der Großmutter, die sich bemüht, die tröstet. Vreni ist noch zu klein, um Fragen zu stellen. So wächst sie bei der Großmutter mit den 4 Kindern dieser Familie auf. Zu ihrem Vater, zu ihrer Mutter, zu ihren Geschwistern hat sie keinen Kontakt mehr. Trotzdem sind es gute Jahre. Die Gotte schaut gut zu ihr, die Schule macht ihr Freude und sie bringt gute Noten mit nach Hause. Doch eines Tages kommt eine Vormündin aus Bern, die kontrolliert, wie es Vreni geht. Vreni ist fröhlich, es geht ihr gut, doch sie schläft noch immer in einem Kinderbett, einfach aus dem Grund, weil die Familie nicht viel Platz in dem Haus hat. Doch das gefällt der Vormündin nicht. Sie entscheidet, dass Vreni weg muss. Und so kommt sie in ein Kinderheim nach Bern. Von dort wird sie nach einiger Zeit zu einem betagten Geschwisterpaar gebracht. Ich lese aus dem Buch. Eines Tages bringen sie die Schwestern nach Rockwil zu einem betagten Geschwisterpaar. Jetzt ist Schluss mit dem schönen Kinderleben. Vreni besucht nun die 4. Primarschulklasse, aber sie darf immer erst im letzten Moment zur Schule gehen und muss immer ganz schnell rennen, damit sie nicht zu spät kommt. Nach der Schule muss sie schnurstracks heim, darf mit keinem Kind sprechen, sie soll auf keinen Fall Kontakt zu anderen Kindern haben. Hunger hat sie, aber es gibt kaum zu essen. Waschen muss sie sich auf einem Brett vor dem Haus. Kaltes Wasser wird ihr dafür hingestellt. Sie sehnt sich nach dem Kinderbett bei der Gotte. Aber da ist nichts zu machen. Ihr Bett ist groß und schmutzig und steht im selben Raum, in dem die Frau schläft. Ein Vorhang trennt sie von ihr. Die Fensterläden sind immer geschlossen. Das Kind weiß oft nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Und es muss arbeiten. Den Haushalt machen, abwaschen, putzen. Sie beginnt zu beten, wie sie es in der Familie der Gotte gelernt hat. Dass ein Wunder geschehe. Sie weg dürfe von hier, wo sie immer hungrig ist, mager geworden war, traurig und einsam. Von da an kommt Vreni immer wieder in ungute Lebenszusammenhänge. Für eine Zeit lang muss sie wieder zurück ins Kinderheim. Dann kommt sie zu einer Bauernfamilie und hat es auch in der Schule nicht leicht. Die Lehrer mögen die armen Kinder nicht. Sie bringen keinen Schinken mit, nichts. Vreni ist auch nicht schön angezogen, ist nicht gepflegt wie Kinder, die ein richtiges Zuhause haben. Sie hat gar keine Zeit, sich zu pflegen. Wenn sie mittags heimkommt, muss sie zuerst ein paar Ämtli machen, muss einfeuern, den Hund und die Katzen füttern, je nach Jahreszeit in der Küche Bohnen rüsten oder draußen Äpfel auflesen, im Keller Eier ausnehmen. Dann gibt's zum ersten Mal etwas zum Essen, das Zmittag. Das Vreni bekommt den Brotanschnitt, der ist am trockensten. Aber sie murrt nicht. Der Hunger hat sie dankbar gemacht. Sie will nicht klagen, es gibt genügend Früchte. Mit dem Essen ist sie zufrieden. Und über die Abend- und Nachtzeit schreibt sie: Es ist 21 Uhr, endlich darf sie in ihren ungeheizten Garten ins große hohe Bett mit der schmutzigen Matratze. Ich habe extra nachgeschlagen, also ein Garten ist ein Raum oder ein Haus mit eben einem einzigen Raum. Endlich darf sie in ihren ungeheizten Garten ins große hohe Bett mit der schmutzigen Matratze, deren Bettwäsche nur zweimal im Jahr gewechselt wird. Sie ist müde, aber sie muss bei Kerzenlicht die nötigsten Schulaufgaben erledigen. Im Winter sind die Unterschenkel und Füße blau vor Kälte. Gfröni heißt das, aber niemand kümmert sich darum. Doch es gibt auch Positives. Sie bekommt immer wieder Kontakt zu ihrem Bruder und sie erhält die Adresse ihrer Mutter, zu der sie Kontakt aufzunehmen versucht. Vreni kämpft sich weiter durchs Leben. In der Schule ist sie gut. Eine Lehre darf sie aber nicht machen. Das verbietet ihr die Vormundschaftsbehörde. Endlich, mit 20 Jahren, ist sie alt genug und untersteht nicht mehr dieser Vormundschaftsbehörde. Mutig geht sie ihren Lebensweg weiter. Sie ist fleißig, geht ins Welschland, um ihr Französisch zu verbessern. Und darf dort bei einer Arztfamilie wohnen und manchmal auch in der Arztpraxis mithelfen. Diese Arztfamilie unterstützt sie. Dort verliebt sie sich in einen Soldaten, geht mit ihrem Schatz nach Graubünden und sie heiraten, als Vreni 21 ist. Der Vater ihres Ehemannes ist sogar Großrat. Doch sie traut sich nicht, in dieser Familie über ihre Kindheit zu erzählen, denn in dieser Familie muss alles stimmen. Vreni und ihr Mann bekommen 5 Kinder und sind glücklich miteinander. Doch sie mag nicht einmal ihren eigenen Kindern von ihrer Kindheit erzählen. Schließlich hat Vreni in ihrem Leben ihren Weg gefunden. Vreni hat ihren Weg gefunden. Mit 70 Jahren hält sie ihre Geschichte handschriftlich fest. Im Bündner Oberland, oberhalb von Faladars, besitzt sie ein Häuschen. Sie nennt es ihr kleines Paradies. Dort oben schreibt sie ihre Geschichte nieder. 7 Wochen bleibt sie alleine da oben, weit weg von allem Bewohnten. Dann merkt sie, es bringt nichts, den Alltag mit schweren Gedanken zu belasten. Es ist gut, jeden Tag neu zu beginnen. Sie weiß es auch aus der Bibel. weiß um die Stelle, wo es heißt, man soll nicht am Alten hängen und sich sorgen, sondern die Gegenwart leben. Sie schreibt sogar ein Theaterstück und bringt ihre Geschichte auf die Bühne. Abschließend schreibt sie: Trotz allem Erlittenen spüre ich auch Dankbarkeit für gute Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind. Ich weiß, dass man in der Seele etwas hat, das einem Kraft gibt. Etwas, das man bei der Geburt mitbekommt. Dazu gehört bei mir die Dankbarkeit. Was für eine Leidens- und was für eine Lebensgeschichte. Ich wünsche uns, dass wir, wenn wir Sörgeli oder auch echte große Sorgen haben, unseren Weg gehen können, dass unser Glaube uns Mut macht, auch in schweren Zeiten, so wie bei den Juden in Babylon und wie in dieser Lebensgeschichte von Vreni, die wir eben gehört haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.